Also, wir sind in Degging auf Selstadt und da sind wir nun 6 Tage, 3 Tage haben wir hinter uns. Wir haben ein Seminar zu dem Thema, die Ich bin Worte Jesu im Kontext heutiger Heilsverkünder. Gehen die Ich bin Worte Jesu nach. Wir haben nur leider 6 Tage, eins wird dann wahrscheinlich fehlen, aber weil es gibt 7 Ich bin Worte. Und ich will heute auch ein Wort euch sagen, nämlich das Wort Jesu, der da sagt, ich bin die Tür. Und darüber stelle ich auch ein bisschen unsere Arbeit mit vor. Gateway e.V., darunter sind wir organisiert. Und Way ist ja Weg und Gate ist ja Tür oder Tor. Ja? Und in dem Sinne ist das ja auch unsere Vision. Wir sagen ja, Jesus ist die Tür, er ist der Weg. Aber das vermutet ja niemand hinter diesen Namen. Ja? Aber wir wollen trotzdem sagen, ja, das ist unsere Vision. Einerseits das, aber andererseits auch, es gibt andere Türen, andere Wege, die zu anderen Bereichen führen. Von daher vielleicht auch diese Aussage, ja, ob all das, was wir so spüren, in Ordnung ist. Nun, da will ich nicht zu viel über sagen. Also da haben wir zum Teil auch Freiraum. In Deggingen, da auf der Zellstadt, haben sie sehr viel Freiraum. Da haben sie alle, also da sitzt es nicht zum, also da ist richtig tanzen und so weiter und Hände hoch. Nun, ein ganz anderer Stil, ja. Also so sind wir in unterschiedlichen Gemeinden, an unterschiedlichen Orten und da hat man auch unterschiedliche Stile. Also das sind rein auch menschliche Unterschiede und da muss man vorsichtig sein, das zu sehr, zu schnell vielleicht auf die Ebene Gottes zu ziehen. Da können wir so oder so, haben wir eine gewisse Freiheit, aber man muss auch aufpassen, vielleicht nicht hier oder dort zu übertreiben in eine Richtung und meinen, das alles sei nun gleich von Gott. Da muss man vielleicht dann Vorsicht mit sein. Nun, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann möchte er Zugang bieten, Zugang eben zu etwas anderem, zu jemand anderem. Ihr habt schon gehört, wer uns noch nicht kennt, ich bin Holländer, wohne aber in Mitte Deutschland mit meiner Frau Elke und wir haben so einen Dienst, dass wir aufklären in Spannungsbereich Esoterik, Buddhismus, fernöstliche Spiritualität und Christentum. Nun deswegen, weil wir selbst da drin gesteckt haben, ich war tibetischer Buddhist. Ich hörte gerade jemand, der sich noch erinnerte an meine Geschichte und daran erinnerte, dass ich damals da meditieren zwischen den Tieren, sprich Mäuse und Ratten, gesessen habe. Nun, das war damals so, ja. Ich war Buddhist. Aber jetzt freue ich mich sehr, dass Jesus diesen Zugang uns offenbarte. Er selbst bietet Zugang und er sagt dann, eben in Johannes Kapitel 10, Vers 7 und 9, ich bin der Ich Bin, das ist eigentlich die Grundlage dieser Aussage, diese Ich Bin-Worte. Und er sagt mit diesem Ich Bin die Tür, dann spezielle Offenbarungen, eben die Tür, die Zugang bietet. Nun möchte ich diese beiden Verse lesen, vielleicht können wir kurz dazu aufstehen. So heißt es in Johannes Kapitel 10, Vers 7 und 9. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen. Dann Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bete. Oh Gott, das ist dein Wort. Ich danke dafür, dass du es uns offenbart hast. Ich danke dafür, dass du uns auch Wegweisung geben willst, was es genau meint und wie wir auch hier und heute mit dieses Offenbarungswort Jesu konkret umgehen sollen. Bitte lehre du uns selbst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Nehmen wir den Platz. Vielleicht komisch oder eine andere Gewohnheit. Also man kann mal Gewohnheiten wechseln, dass man sich was steht, stellt zum Wort Gottes. Manche Gemeinden machen das, wir normalerweise auch nicht, aber es war einfach so ein Gedanke. Ich dachte, ihr habt doch gar nicht so viel gestanden, also vielleicht geht das noch kurz. Aber auf jeden Fall ist es das Wort Gottes. Und wenn wir das auch würdigen, dann werden wir vielleicht auch viel mehr daraus ziehen. Wir sagen, das ist sein Wort zu oder für uns. Nun, ich habe schon gesagt, die Tür bietet Zugang. Und wenn wir zu diesem einen Wort Jesu kommen, gibt es schon zwei Bedingungen, schon Dinge, die schon vorher erfüllt wurden. Denn wenn wir sagen, es gibt eine Tür, wahrscheinlich sind wir alle durch diese Tür da nach innen gekommen oder diese Tür dahinter. Und wenn wir dann sagen, wir gehen durch die Tür, dann ist es deswegen, weil wir in diesem Raum sein wollten. Oder? Wir wollen praktisch in einem anderen Raum sein, deswegen durchschreiten wir einen Zugang zu diesem Raum. Nun gibt es da unterschiedliche Räume, die man verlässt und zu einem anderen Raum nehmen kommt. Und wenn wir das jetzt auf die Ebene Gottes sehen, ist die erste Bedingung, dass Gott überhaupt Zugang fand aus dem Raum des Himmels in unsere Welt. Nun, das ist die erste Tür, die durchschritten werden musste nach dem Sündenfall. Denn danach war Gott nicht mehr eins zu eins in diese Welt und hat sich Zugang gesucht, indem er von sich aus sich offenbarte. Nun, das ist dann auch klar und deutlich formuliert in dem Psalm, in Johannes, nochmals, ich will diese Versen zitieren, Psalm 24, 7 und 9, da wird ein Weihnachtslied herausgezogen. Wir kennen dieses Lied, macht hoch die Tür, macht weit, die Tor macht weit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Das ist eben das Wort. Das ist das Wort, was wir mit Weihnachten singen, weil da Gott in Jesus Zugang zu dieser Welt fand. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Und wir sehen, dass die Welt in Johannes Kapitel 10 von Gottes Sicht aus in zwei Teile geordnet wird. In Johannes 10, Vers 1 heißt es, wahrlich, wahrlich, und das sagt Jesus immer, wenn er etwas ganz Wichtiges sagt, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Dann geht es um eine Schafhürde. Das heißt, diese Schafhürde ist ein Ort, wo sich eine ganze Menge Schafen aufhalten. Aber in Vers 16 sagt er, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Also spricht hier von zwei Schafhürden. Diesen einen mag Schafhürde der Juden sein, des von Gott ausgewählten Volkes. Diese andere, die jetzt Jesus in Vers 16 erwähnt, das ist die Schafhürde der Heiden. Also das ist Gottes Sicht. Diese beiden Schafhürden gibt es, aber durch ihn finden diese beiden ein Hirte, die alle auf eine Stimme hören. Das ist nun die neue Offenbarung, die durch Jesus gekommen ist. Also diese Welt, wo Gott hineinkam, bestehend auf zwei Schafhürden. Diese Welt wurde von Gott besucht, eben durch Jesus. Nun, das ist aber noch nicht genug. Die Weihnachtsbotschaft ist deswegen grundlegend, aber nicht ausreichend. Denn es ist schön, dass wir feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, aber er muss noch eine Tür durchschreiten. Die Tür unseres Herzens. Wir müssen die Tür öffnen. Und das ist, man könnte sagen, eine neue Tür, die jetzt durchschritten werden soll von Gottes Seite. Er ist in diese Welt gekommen, in Jesus, und nun soll Jesus aber auch in unser Herz Zutritt finden. Wir lesen das in Johannes, in Johannes Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Nun, da heißt es hier, sagt Jesus, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und hier sagt er, ich suche diesen Zugang. Ich klopfe an deine Herzenstür. Und ich schreite nicht durch irgendwelche offenstehende Fenster. Auch wenn die Tür vielleicht nur auf halb steht, werde ich diese Tür nicht öffnen. Das musst du tun. Das ist deine einzige Aufgabe. Wenn du deine Tür öffnest, dann komme ich. Ich bin bereit. Jesus ist aber ein Gentleman. Er wird keine Tür von sich aus aufbrechen. Und wird auch nicht, wie die Diebe und die Räuber, die anderswo in Johannes Kapitel 10 beschrieben sind, es tun. Die schreiten durch offenstehende Fenster oder irgendwelche Lücken, die sie in vielleicht auch deine Wohnung, in dein Haus, in deine Person finden. Nun, das sind die beiden Voraussetzungen. Und es ist wunderbar, so wie es hier auch so ja, ausgedrückt ist, wie Jesus klopft. Und das tut er immer wieder. Und sein Wort zu hören kann oder muss oder soll auch eine ganz besondere Erfahrung sein, aber andererseits auch wir uns nicht so abgehoben, denn sein Wort ist unter uns. Wir haben gerade sein Wort gelesen. Ich bin die Tür. Und Jesus will dann weitergehen. Es ist ein Wunder, wenn Menschen sich öffnen für diesen Jesus, wenn sie ein Leben mit ihm anfangen. Und es gibt hier in Deutschland nach wie vor auch ganz viele Menschen, die nichts von Jesus gehört haben. So hatten wir mal in einem Einsatz eine Begegnung mit einer jungen Frau und die hat von Jesus nichts gehört. Nicht getauft, nicht konfirmiert oder irgendwas in dieser Richtung. Und wir haben mit ihr gesprochen und dann habe ich sie gefragt, hey, ja, wir haben von Jesus gesprochen und willst du diesen Jesus kennenlernen? Willst du dein Herz für ihn öffnen? Ja, sagte sie, das will ich. Und wir haben uns hingesetzt, miteinander gebetet und sie hat zum Ausdruck gebracht, ja, Jesus, komme, ich öffne mein Herz für dich. Wunderbar. So einen konkreten und klaren Anfang. Und diesen Anfang sollen wir alle mal machen, bewusst, willentlich. Denn es ist nicht etwas, was geheimnisvoll geschieht oder durch Erziehung in uns hineinkommt. Nein, wir müssen die Tür öffnen. Und das auch zum Ausdruck zu bringen, an anderer Stelle in Römer 10 heißt es, dass wir das auch mit dem Mund zum Ausdruck bringen sollen, ist etwas, wodurch wir es auch festmachen, klar machen. Nun, ich kann von mir aus auf jeden Fall sagen, hatte von Gott auch gar nichts gehört. Und das erste Mal so konkret in Australien, wo wir angesprochen wurden, und da klopfte Jesus ganz klar an unsere Herzenstür. Wunderbar. Durch ein Gebet durften wir auch darauf antworten und unsere Tür öffnen. Johannes 1, Vers 11 heißt es, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Nun, diese Realität, die ist dann geschehen, dass wir, das heißt, wir werden Kinder Gottes dann, wenn wir Jesus aufnehmen. Diese zwei Bedingungen sind nun erfüllt und müssen erfüllt sein, um nun weiterzugehen zu dieser anderen Zugang, dieser anderen Tür, dieser Offenbarung Jesu, ich bin die Tür. Das heißt, in dieser Offenbarung geht es nun darum, dass die Tür zu Gottes Reich oder zu Gott selbst nun angesprochen ist. Das ist nun die Tür, die Jesus hier anbietet. Ich gebe euch Zugang zu Gott, zu Gottes Reich. Und das lesen wir nochmals gesagt, wir haben es schon gelesen, in Johannes 10, Vers 7 und 9. Ich will nun diese Verse weiterhin auflegen und nochmal darüber nachdenken, was Tür nun sein will. Tür bietet Zugang und natürlich fragen wir, wenn wir in einem Raum sein wollen, als erstes, will ich da dann sein? Das heißt, das Erste, was angegangen ist, ist das Wohin? Wohin will ich dann dort in dem anderen Raum sein? Der zweite ist dann, dass mir klar wird, wenn ich sage, ich möchte dahin, wo ist denn der Zugang? Wir sind hier hingefahren Und der Navi hat uns ein bisschen weitergeleitet, wir sind erstmal vorbeigefahren, aber wir wollten ja hierhin. Dann hat Heidrun uns noch kurz angerufen, weil wir sind zu weit gefahren. Wir hatten die Tür nicht gefunden. Nun haben wir es zum Glück doch gefunden und nun sind wir jetzt hier. Wir wussten nicht, wo ist der Zugang, wo ist die Gemeinde? Und da mag man manchmal auch rumfragen, wo gibt es dann Zugang zu dies oder jenes? Dann, das werde ich noch erläutern, wird es vielleicht auch klar, woher ich gekommen bin. Mag sein, dass ihr alles hier seid, aber jetzt denkt ihr darüber nach, was habe ich zu Hause zurückgelassen, was sind da noch für Sorgen und für Nöten? Oder ich denke schon voraus, was heute Nachmittag noch geschehen muss. Oder ich habe noch immer Dinge, die zurückliegen. Und das ist eine Sache, aber ich will es noch deutlicher erklären. Häufig wird erst deutlich, wenn ich irgendwo anders bin, wie es war, wo ich vorher war, wie das aussah. Ich will das nachher noch deutlicher machen. Aber zunächst mal das Wohin. Nun, es ist deutlich, dass Jesus das Wohin auch deutlich offenbarte. In einem anderen Ich-Bin-Wort, in Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, es geht zu Gott, dem Vater. Da geht es hin. Eine ganz klare Offenbarung und möchte auch deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Manchmal ist es einfach zu wenig, um nur von Gott zu sprechen, weil da spricht alle Welt von. Aber dann haben wir keine Übereinstimmung, denn jeder hat so eine eigene Vorstellung von dem, was Gott ist. Jesus sagt Gott, der Vater, und er meinte, dass er selbst der Weg dahin sei und niemand dort ankäme, als nur durch ihn. Nun, das Ziel des Christentums ist also konkret Gott, der Vater. Wenn wir zum Beispiel mal Muslims nachfragen, ist Allah gleich Vater? Dann würden wir von ihnen sofort hören, nein, das ist es nicht. Es ist viel zu familiär. Allah hätte auch keinen Sohn. Also finden wir schon bald heraus, dass Allah ein ganz anderes Gottesbild oder ein anderer Gott ist. Das heißt, das Ziel ist nicht gleich. Darf man heute fast gar nicht mehr sagen, aber es ist doch faktisch so. Die Muslims nehmen Jesus auch nicht als Sohn Gottes, als einzig wahre Messias. Nein, für sie ist Jesus schon ein Prophet, aber ganz anders eingesetzt. In der Esoterik, da geht es schlicht um ein ganz anderes Ziel. Willst du das so kurz sagen?
Ja, eine Überraschung, dass ich hier jetzt stehe. Aber in der Esoterik, da hat man nicht so ein festes Ziel, dass man sagt vielleicht, wie Martin das gerade gesagt hat, Gott der Vater, sondern man sagt, weißt du was, Hauptsache ist, du bist auf dem Weg. Da heißt es nämlich, der Weg ist das Ziel. Und zwar, wie kommen wir auf den Weg? Wir befassen uns mit einer Methode, die nicht nur auf unseren Körper wirkt, auch nicht nur auf unsere Seele, sondern die besonders auf unseren Geist wirkt. Das möchte die Esoterik, die möchte unseren Geist beeinflussen. Und zwar sagen sie, du musst dahin kommen, dass du ein neues Bewusstsein bekommst. Und zwar das Bewusstsein ist folgendes, dass du nämlich erkennst, dass du im Kern göttlich bist. Da musst du hinkommen. Und darauf wollen sie einwirken und sagen, wenn du das erkennst, dann verwirklichst du dich selbst. Und Selbstverwirklichung ist also in den Augen der Esoteriker zu erkennen, man ist göttlich und dann entwickelt man sich dazu. Man entwickelt bestimmte Fähigkeiten, übersinnliche Fähigkeiten durch bestimmte Formen von Ernährung, durch Atemübungen und durch viele andere Dinge. Und so sagen sie, dahin entwickeln wir uns und dann verwirklichen wir uns selbst.
Ja, im Buddhismus gibt es auch ein ganz anderes Ziel. Im Buddhismus wird das Erleuchtung, Buddha, Nirvana oder Lehre mit zwei E genannt. Das ist eine ganz andere Sache. Das Ziel ist auch nicht gleich Gott, wie manche meinen. Und das hat auch der Dalai Lama gesagt. Es gibt im Buddhismus keinen Schöpfer und Erlöser Gott. Nun, wenn wir das Wohin nun mal uns wirklich vor Augen malen, was ist nun wirklich gemeint? Sollen wir nun auch biblisch vorgehen? Eins, das Ziel mag klar sein, es geht zu Gott, dem Vater. Und wir kommen dann nur an über seinen Weg, den Weg Gottes, Jesus, auch, oder durch die Tür, der auch Jesus heißt. Aber schaue mal genau, wie es formuliert ist. In Johannes 10, Vers 7 sagt Jesus als erstes, ich bin die Tür zu den Schafen. Okay? Verstehen wir? Also wenn wir durch die Tür schreiten, was werden wir hören? Ein Haufen Geblöcke. Es sind alle Schafe da. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte doch, ich komme doch gleich zu Gott. Ich komme gleich in sein Reich, in seinen Himmel und so weiter und mache wunderbare, herrliche Erfahrungen. Aber nun höre ich einen Haufen Geblöcke. Und so war es bei uns auch. Wir sind zum Glauben gekommen, dann sind wir zurück nach Deutschland, haben da mal rumgeschaut in unterschiedliche Kirchen und Gemeinden und haben gedacht, welchen Schafen sollen wir nun hören? Und überhaupt ein Schaf zu sein, ist überhaupt nicht so attraktiv. Schafen sind nämlich ziemlich unbeholfen. Ich habe gehört, dass wenn ein Schaf auf den Rücken fällt, kann es gar nicht allein hochkommen. Und kann sich auch gar nicht alleine verteidigen gegen feindliche Eingriffe. Ein Schaf braucht Führung, es braucht einen Hirte, es braucht einen Beschützer. Früher hat mal ein Lehrer zu mir gesagt, zu meiner Mutter damals, ich habe es gehört, der Martin ist wie ein Schaf. Das war gar nicht so positiv. Dann habe ich gedacht, dass ich das so hörte. Nun will ich aber richtig den Bock raushängen. Also, wir wollen doch nicht so unbeholfen sein. Wir wollen stark sein. Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Aber Schaf. Aber was ein Schaf positiv gesehen ausmacht, und das mögen wir behalten, ist, dass ein Schaf auf die Stimme seines Hirten hört. Und das sollen wir von den anderen Schafen lernen. Das heißt, wenn es so was ist, wir kommen zu den Schafen, dann fangt an mitzublöken. Aber euer Blöck soll sein, Herr Jesus, Herr Jesus. Oder all das, was uns mit ihm in Verbindung bringt, all das, was unter seiner Führung steht, da dürfen und sollen wir lernen, auch voneinander und miteinander. Wir sollen hören auf diese wunderbare Stimme des Hirten. Dann zum Glück in Vers 9 geht es dann weiter und da heißt es dann auch, wenn jemand durch die Tür schreit, dann wird er selig werden. Ich hätte eigentlich gedacht, das sollte von uns stehen. Und eins steht an zweiter Stelle. Ja, natürlich, wir werden selig, wir werden errettet, wir sind errettet, wir kommen an bei Gott. Das ist nun das Ziel geworden und wir sind ganz und gar darauf fixiert. Aber das Seligwerden setzt auch voraus, dass wir nun erkannt haben, dass wir vorher verloren waren. Dass wir keine Errettung hatten. Und dass wir das uns auch realisieren sollten. Wir hatten diesen Zugang noch nicht, wir hatten Jesus noch nicht. Und so gingen wir ewig verloren, furchtbar. Aber nun sind wir selig geworden, wir sind gerettet, wir sind angekommen. Nun, das Wohin ist dann etwas, was drittens zu dem führt, dass wir ein- und ausgehen werden und Weide finden. Okay, wie verstehen wir das nun? Wir gehen durch die Tür. Wir sind doch hineingegangen in die Gemeinde unter den Schafen. Wunderbar, wenn es gut ist. Dann sind wir hineingegangen in sein Reich in dem Himmel. Wunderbar. Aber nun sollen wir auch wieder ausgehen. Ein- und ausgehen und beide Seiten Nahrung finden. Eine eigenartige Aussage. Das mag vielleicht auch für fortgeschrittene Schafe sein. Das heißt, es ist Wachstum im Schafsein. Man fängt an bei ein kleines Lämmchen und dann wird man langsam reifer und wird vielleicht dann auch zu einem führenden Schaf, weil auch unter den Schafen gibt es manche Hierarchie. Das ist einfach so. Nun, was Jesus hier meint, hat er in Johannes 4, Vers 34 seine Jünger gesagt. Sie waren nämlich ausgegangen nach einer langen Wanderung und Jesus stand an den Brunnen und hat einer Samariterin das Evangelium ganz klar gesagt, sodass sie sogar erkannte. Und dann kommen sie zurück, die Jünger mit Nahrung, und dann sagt Jesus zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das heißt, er findet Speise darin, den Willen Gottes zu tun. Das mag es auch heißen. Das heißt, wir kommen zu Gott, wir kommen in die Gemeinde, einerseits finden Nahrung, aber jetzt gehen wir auch hinaus in diese Welt, tun den Willen Gottes, tun sein Evangelium verkündigen und finden auch darin Nahrung Gottes. Eine wunderbare Aussage, aber real gesehen ist das Ein- und Ausgehen immer wichtig. Das heißt, wir gehen nicht nur heraus, wir kommen auch immer mal wieder zurück und finden wieder neu Stärkung unter den Geschwistern oder im Gebet. Finden wir wiederum Nahrung bei Gott, dem Vater, in sein herrliches Reich. Und das ist jetzt, was hier gemeint ist, diese beiden Seiten. Also wir gehen durch die Tür, wir kommen einerseits zu den Schafen, wir kommen andererseits zu der Herrlichkeit des Himmels und wir finden nun an beiden Seiten Weide. Wodurch? Nun, natürlich ist es ganz einfach. Es geht durch Jesus. Nun gibt es aber auch ganz viele andere Durchgänge, die uns auch zu anderen Sphären führen. Und einer dieser Durchgänge will ich Ihnen ganz kurz zeigen. Und Elke wird uns das sagen. Und da geht es um Mandala, ein ganz komisches Thema. Aber ein Mandala soll ja auch ein Zugang, eine Tür sein.
Ja, wir waren ja vor Jahren schon mal hier und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Und da haben wir da eigentlich auch schon mal das Mandala bekannt gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Das Mandala, auch wenn das vor Jahren schon mal bekannt gemacht wurde, wird aber immer aktueller. Also in Kindergärten, in Altenheimen, persönlich und weiß ich was, zu Geburtstagen, überall man bekommt Mandala-Bücher oder Mandala-Bilder geschenkt. Und niemand weiß aber so richtig, was ein Mandala denn nun eigentlich ist. Ein Mandala soll ganz klar eine Tür sein zu einem anderen Reich. Es kommt vorwiegend aus dem Buddhismus, gibt es auch im Hinduismus, aber hier bei uns sind es meistens die Buddhisten, die ein Mandala aus feinem, farbigen Sand irgendwo legen. Ich weiß nicht, ob das hier in der Gegend schon passiert ist, aber wir wissen, dass das auch in Kleinstädten schon geschieht, oft sogar in Volkshochschulen, bei Konzerten oder sonst irgendwas. Da kommen Mönche und legen dann so ein Mandala aus feinem, farbigen Sand. Und wir möchten einfach mal ganz kurz beschreiben, was ein Mandala denn nun eigentlich ist. Ein Mandala ist eigentlich eine Abbildung von einem unsichtbaren Reich. Und wir zeigen jetzt speziell eben dieses Mandala. Das ist das Kalachakra-Mandala. Das hat eine ganz besondere Bedeutung. Das legt der Dalai Lama sehr, sehr häufig. Und wir werden noch hören, was er damit beabsichtigt. Denn er will nicht nur uns hier eine Religion vorführen oder ein schönes Bild. Also nochmals, ein Mandala ist eine Abbildung eines kosmischen Reiches, einer kosmischen Welt. Das heißt also, die Bibel spricht ja vom Kosmos und das ist das griechische Wort für Welt. Also es zeigt uns eine Abbildung der Welt, aber der unsichtbaren Welt. Und bevor so ein Mandala gelegt wird, da werden die Dämonen gebunden, es werden Opfergaben dargebracht, dann werden die ersten Linien gezogen und der Meister beginnt mit dem Streuen der ersten Formen. Nun, der Dalai Lama, wenn so ein Ritual abgehalten wird, und da gibt es spezielle Rituale, was wurde hier in Europa das letzte Mal in Graz abgehalten im Jahr 2002. Und dann streut der Dalai Lama natürlich die Formen, aber es heißt ja, dass in dem Mandala da nicht nur in der Mitte, im Mittelpunkt, diese Buddha-Wesenheit Kalachakra wohnen soll, sondern das ist ja Kalachakras Reich und in dessen Reich, da sind auch noch 722 andere Wesenheiten, halten sich da auf. Und wenn der Dalai Lama also diese Formen streut, dann ruft er auch alle Wesenheiten an, natürlich auch Kalachakra, mit Namen und bittet sie, in dem Mandala Platz zu nehmen. Er haucht auch Leben in das Mandala ein. Es ist also nicht nur ein Bild. Natürlich kann der Dalai Lama das nicht zu Ende machen, das dauert ja mindestens eine Woche. Die Mönche arbeiten da dran, aber weil ihr Atem noch nicht so heilig ist wie der des Dalai Lama, bekommen sie so ein Tuch vor den Mund mit einem heiligen Spruch. Wenn das dann dort eine Zeit lang gelegen hat, dann wird das Mandala wieder zerstört. Hier sieht man das auch, dass es Sand ist. Der Sand wird zusammengekehrt, kommt in ein sogenanntes heiliges Gefäß und mit diesem Gefäß geht man dann zu dem nächsten Fluss. Und dort wird dann unter Darbringung von Opfergaben der Sand hineingeschüttet. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass mit dem Fließen des Flusses die Lehre des Buddhismus in alle Welt verbreitet wird. Also ganz klar eine missionarische Tätigkeit auf magischer Ebene. Viele denken, ach, die Buddhisten missionieren ja nicht. Aber sie haben ganz viele missionarische Dinge, die auf magischer Ebene laufen. Zum Beispiel Gebetsfähnchen aufzuhängen und wenn die im Wind wehen, dann soll die Buddha-Energie übers Land ziehen und so weiter. Auch jede Buddha-Figur hat eine Bedeutung. Noch ganz kurz, wenn das geschehen ist, dann geht der Dalai Lama zurück, der Meister, setzt sich auf den Platz, wo das Mandala gelegen hat, und ruft sich dort aus als spiritueller Herrscher über die Gegend.
So möchte ein Mandala eigentlich Zugang bieten zu einer unsichtbaren kosmischen Welt. Nun, da gibt es viel mehr sogenannte Doorway-Techniken, also Techniken, die Zugang bieten wollen zu anderen Erfahrungen. Da gibt es viele Bücher dazu, zu irgendwelchen astrale Sichtweisen oder zu anderen Welten, die man normalerweise gar nicht sehen kann und auch nicht soll. Das ist eben, was in der Esoterik heute gemacht wird. Und da sollen wir ganz vorsichtig mit sein. Es geht ja um Jesus. Er ist die Tür. Und wenn wir diese Frage stellen, wodurch, ja, können wir sagen, wir haben es erkannt, wir haben es gehört, Jesus sagt, ich bin die Tür, durch mich werdet ihr hineingehen. Nochmals, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das beinhaltet Jesu Leben, seine Person und vor allen Dingen auch sein Leiden. Das Kreuz. Denn das ist der zentrale Punkt, wodurch wir die Vergebung unserer Schuld bekommen. Und da haben immer mehr auch Christen Mühe damit. Mit dem Leiden Jesu, war das dann wirklich so notwendig? Ja, es war es. Gott hat es gesagt. Und nur dadurch haben wir Zugang bekommen zu Gottes heiliges Reich. Im Billy Graham Center in Amerika, da ist so ein Korridor, gestaltet. Wir waren da, da steht Elke, und dann kann man so da durch diesen Korridor gehen, man sieht nicht, was am Ende ist, und man kommt dann auf einmal an eine andere Seite raus und dann geht das Licht an und dann steht man im Himmel. Naja, natürlich bildhaft dargestellt, aber es ist einfach gesagt, man geht durch das Kreuz, durch Jesus. Wodurch nochmals? Es geht um diesen einen Menschen, Christus Jesus. Der ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, er allein. So fallen alle anderen Möglichkeiten, Optionen als Mittler zwischen Gott und uns Menschen weg. Gott sagt, das ist der einzige Zugang. Aber es ist auch etwas, was wir vielleicht einmal durchschreiten, aber dann auch fortwährend immer wieder machen müssen. Das heißt, durch Jesus zu gehen, mit ihm zu gehen, in ihm zu wandeln, heißt dann auch das zu tun, was er will. Ihm zu gehorchen, ihm zu folgen. Und es mag sein, dass wir unser Leben als Christen dann, als Schafe, diesem guten Hirten Jesus, manche Schwierigkeiten haben, manche Konfrontationen, manche Bitterkeiten, auch untereinander, vielleicht in der Gemeinde oder mit Familie, Verwandten und so weiter, eine schwierige Sache. Und was sagt Jesus? Vergib. Mach das, was ich bei dir gemacht habe. Ich vergebe dir. Das habe ich im Kreuz gemacht. Vergib. Und dann heißt es Durchzug. Geh durch, mach das. Sei gehorsam. Und nicht Rückzug. Denn genau das war auch das Problem des Volkes Israel. Sie gingen durch das Rote Meer. Aber dann kamen Schwierigkeiten. Und dann wollten sie zurück. Und das ist auch etwas, was unser Herz häufig tut. Dass wir einerseits Ja gesagt haben zu Jesus, aber andererseits nicht weitergehen, nicht ihm folgen, nicht ihm gehorchen. Und da schreibt der Autor des Hebräerbriefes in Hebräer 10, 39 konkret, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben. Das spricht der Christen an, pass auf. Weiche nicht feige zurück, sondern wir gehören zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das heißt, Glauben ist hier nicht etwas, ich glaube einmal, dass Jesus das gemacht hat. Nein, es geht vielmehr darum, dass ich im Glauben ihm folge und das tue, was er will. Zum Beispiel, Bruder, die Schwester, Familienglied oder wer auch immer, vergeben. Nun, da mag jetzt langsam vielleicht auch was mehr tief rankommen, darüber, was es heißt, durch mich. Als letztes möchte ich noch das Woher ansprechen. Woher? Ich möchte das auch nochmal folgendermaßen erklären. Ich bin ja Holländer, ich habe schon gesagt. Als ich jetzt Elke kennenlernte, dachten wir erst, wir gehen nach Holland, aber irgendwann wurde klar, Gott führt uns so, dass wir in Deutschland sein sollen. Nun, dann lebten wir in Deutschland. 1-2 Jahre und dann merkte ich auf einmal, die Leute sind hier alle so deutsch. Und das kam deswegen, weil ich jetzt zum ersten Mal längere Zeit weg war aus meinem holländischen Umfeld. Und nun merkte ich auf einmal, indem ich in der Fremde war, meine holländische Eigenart, dass ich eben anders ticke. Und da musste ich dann wirklich dran gewöhnen. Ich habe ein Stück weit einen Kulturschock gehabt. Nichts Negatives über euch, ja, aber ich will auch nicht sagen, dass die Holländer besser seien, ja, aber sie sind anders. Also sind vielleicht manche Dinge sind besser, aber manche Dinge sind auch wirklich gar nicht besser, die sind schlechter. Das kann ich euch ganz klar sagen. Ich kann eine ganze Reihe Dinge auflisten, ja? die echt schlechter sind, die Holländer. Und so ist es auch mit dem Glauben. Ja, wir kommen zum Glauben, wir sind durch Jesus reingekommen, kommen bei den Schafen, wir kommen zur Errettung und dann merken wir rückschauend, wo wir hergekommen sind, wie unser Leben vorher verloren war, wie wir nur nach der eigenen Nase gewandelt sind und gar nicht auf die Stimme Jesu gehört haben und welche Katastrophen auch dabei rausgekommen sind. Nun, das mag für euch vielleicht nicht so deutlich sein, die ihr vielleicht in christlichen Familien aufgewachsen seid. Aber wenn man genauer hinschaut, und da mag euch der Herr auch Gnade zu geben, dann wisst ihr alle habt eigensinnige Dinge gemacht, habt nicht auf die Stimme des Hirten gehört. Und das mag auch dann und wann auch heute noch geschehen. Sei ehrlich. Das gehört alles zu dem Woher, zu dem unerlöst sein, nicht errettet sein. Das Woher und das Wohin wird auch in der Bibel ganz krass zum Ausdruck gebracht. So heißt in Apostelgeschichte 26, Vers 18, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Wie krass ausgedrückt. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. 1. Thessaloniker 1, Vers 3. Oder der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Nun seien wir ehrlich. Wenn wir jetzt hier in diese Welt hinausgehen und wir sind in der Arbeit oder wir laufen durch Städtchen, dann begegnen eine ganze Menge Leute und wir sehen nicht äußerlich, dass wir, die wir Jesus gehören, anders sind als die, die ihm nicht gehören. Bei manchen kann sie schon sehen, aber bei vielen auch wieder nicht. Das heißt, dass wir zu seinem wunderbaren Licht gekommen sind, ist etwas Verborgenes. Aber das ist etwas, was in Gottes Augen sehr wesentlich ist. Das heißt, wir sind in Gottes Augen Licht geworden, Kinder des Lichtes. Die anderen sind Finsternis. Krass, oder? Und das macht Gott uns klar. Das ist etwas, was wir mit normalen Augen nicht sehen können. Aber er offenbart uns, in dem Sinne müssen wir wissen, das, was wir vorher auch leben, das Woher eben Finsternis war. So sagte Jesus eben zu diesem reichen Jüngling, der noch nicht erkannte, dass Jesus das Licht der Welt ist. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das heißt, wir sind durch Jesus die Tür durchgeschritten, haben Gottes Seite eingenommen und da sind wir zum Guten, zum Richtigen, zum Licht gekommen. Und er macht klar, dass sogar, wenn man es nicht richtig erkannt hat, Jesus selbst, der reiche Jüngling, kannte nicht Jesus als das Licht, sondern nur als ein Menschen, dass alles diesseits Finsternis ist. Die ganze Welt liegt im Argen. Das ist Gottes Sicht der Dinge. Hier ist aus Gottes Sicht, wenn wir nicht durch Jesus mit ihm in Verbindung stehen, alles böse. Krass, oder? Aber so macht es uns Jesus klar. Das Woher bedeutet auch für mich zum Beispiel, dass ich erkannte, okay, ich war Buddhist, ich habe darin gelebt. Und ich muss erst mal feststellen, dass ich ganz schön beraubt war. Ich habe meditiert, mich geöffnet und hier sieht man auch, wie fertig ich war nach langer Zeit von Meditation. Ja, ich war fix und fertig. Ich habe mich geöffnet für andere Mächte, für die Welt, der Dämonen, der Geister, der Mächte, durch meine Meditationen. Das war etwas, was zunächst auch schöne Erfahrungen gab. Ich dachte manchmal, ich bin erleuchtet. Aber dann und wann auch mich so herunterzogen, das kann man jetzt hier diesem Bild in etwa sehen. Das ist das Woher und das Wohin. Und Johannes 10, das zweite Teil konkret formuliert, ich bin, sagt Jesus, gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dazu ist Jesus gekommen. Vorher war das Leben, das ewige Leben nicht, das war nur zeitliches Leben, es sah so aus, wie wenn es Leben wäre, diesseits, aber es hatte keine Folge. So war es aus der Perspektive der Ewigkeit tot. Darum ist jemand, 2. Korinther 5, Vers 17, in Christus. Nun sind wir eingestiegen, wir sind durch ihn, wir sitzen in dem Fahrzeug auf das richtige Ziel hin. So ist dir eine neue Schöpfung. Wir sind neu geworden. Das Alte ist vergangen. Siehe, hab diese neue Sicht. Deswegen dieses Siehe. Das will darauf hinrichten, dass wir diese Sicht erwinnen. Es ist alles neu geworden. Das ist ein Geschenk Gottes. Das können wir mit den normalen Augen und mit dem normalen Verstand nicht verstehen, nicht sehen. Aber es ist etwas, was uns Gott gegeben hat, wenn wir in Christus sind. So lasst uns gemeinsam diese ganz neue Sicht entwickeln. Die Sicht, die erst entstehen kann, nachdem wir durch Jesus, durch die Tür zu dem Neuen gekommen sind, zu dem Himmelreich, zu den Schafen. Und auch da die richtige Sicht darüber. Es sind Geschwister. Geht gut mit ihnen um. Ist gar nicht so leicht, manchmal das auch richtig auszuüben. Aber wir müssen wissen, wir sind erlöst. Wir brauchen vielleicht manchmal ein Blöck hier und ein Blöck da, um wieder auf den Weg des Herrn zu kommen. Ja, hilf einander. Blöckt aneinander richtig zu. Schaut auf den Herrn. Aber bleibt dabei. Ich bin die Tür, Jesus ist der Zugang. Er bietet einen Zugang hinaus über diesen ganzen Reich der Finsternis, der Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte hinaus, eben zu Gott, dem Vater. Denn nur dort ist das Neue. Und das haben wir in Christus, im Glauben, jetzt schon für uns da. Aber noch sind wir nicht angekommen. Der Zugang Jesus ist aber da. Wer ihn durchgeschritten sind, wie er es will, dann ist Neues da. Bleib dabei. Ich möchte vielleicht noch beten, vielleicht können wir dazu aufstehen. Oh, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du dieses Wort so klar offenbartest über dich, über Gott, dass du ein Zugang bist. Herr Jesus, lehre uns, das auch zu tun, was du sagst, Zugang, Herr, zu deinen Schafen. Gib Gnade, dass wir einander auch helfen, unterstützen, korrigieren, wo nötig, um wieder auf dich zu hören, dir zu folgen. Gib auch Gnade, dass wir in dieser Errettung standfest bleiben, aber auch wissen, dass wir vorher verloren waren. Auch zu erkennen, dass wir durch manchen falschen Wegen auch in dem Leben jetzt abgelenkt werden, zurückgerissen werden, zu verloren sein. Bitte, Herr, hilf und erquicke uns neu, dass wir wieder auf dich blicken, zurückkommen. Gib aber auch, dass wir auch lernen, Herr, von dir ein- und auszugehen und an beide Seiten Weide zu finden, Nahrung Gottes. Ich bitte dich darum, Herr, dass du uns allen so auch entsprechend dem, was wir heute gehört haben, segnest, dass du uns neu stärkst im Glauben und Vertrauen auf dich. Siehe, Neues ist geworden, das ist in dir. So wollen wir in dir wieder zurückkehren oder zum ersten Mal kommen und feste darin bleiben. Amen.